Meine Lieben, auch wenn Menschen versuchen, den Tod zu verdrängen in ihren Gedanken, aus ihrem Leben, er spielt eine große Rolle in dieser Welt. Wir können dem Fernsehen den Stecker ziehen, wir können die Zeitung abbestellen, wir können nie mehr oder kaum noch auf unser Smartphone schauen, um es übersehen und überhören zu können. Dennoch wird in der Welt eine so große Macht dem Tod zugemessen. Es ist ja schon schlimm genug, im Krieg und in alledem die Verletzten zu beklagen. Ich bin ja in den 1960er Jahren in meiner Heimatstadt Northeim aufgewachsen, in Südniedersachsen. Und in der Straße, in der ich aufwuchs, waren mehr noch sogar in diesem Viertel beinahe unzählige Kriegsversehrte. Wie viele Männer waren da für mich als Kind zu sehen, denen Arme, Beine fehlten, die blind waren, die Granatsplitter hatten, die man sehen konnte und hier und da. Aber wenn dieser Tod Menschen dahingerafft hat im Krieg, so ist dies für viele, viele Menschen ein endgültiges Urteil. Es ist, wie der Prophet es beschreibt, wie so eine unsichtbare Decke über allen Menschen in dieser Frage. Und selbst wenn alle Nachrichten mich nicht mehr erreichen, wissen wir doch sehr wohl, jeden Tag sterben Menschen im Krieg. Jeden Tag durch Erdbeben, durch Hunger, durch Seuchen und so vieles mehr. Wenn uns es als seinen Kindern gesagt ist, nach dem zu trachten, was droben ist, Kolosser 3, so ist dies auch deshalb so, weil dort unser Daheim ist, weil dort unser Zuhause ist. Der Feind, darauf muss jemand wie ich immer wieder hinweisen, ist darauf aus, Menschen in die Finsternis zu ziehen, sie hineinzubringen. Und immer wieder muss ich es sagen, der Herr Jesus hat uns das ganz klar gezeigt, gesagt, dass er, der Feind, kommt, Johannes 10, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Er will auch seinen Kindern, den Kindern Gottes, immer etwas stehlen. Und wenn es die Freude am Herrn ist, die ja unsere Zuflucht ist, aber er ist vor allem da, um Seelen zu stehlen, dem Vater des Lichts, des Lebens. Wer Jesus gehört, braucht das nicht zu fürchten. Er sagt das auch an anderer Stelle. Wir sollten uns nicht vor denen fürchten, die unseren Leib töten können. Darum geht es ja. Ich lese es euch nochmal vor, Matthäus 10. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet euch mehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Und da ist es übrigens wieder mal, dass die Rede von der Hölle, die manche Leute mittlerweile verleugnen. Noch einmal, wir brauchen das nicht zu fürchten, so wir in ihm sind und das auch bleiben. So kann uns nichts von ihm trennen. Aber so ist es in dieser Welt, sind viele, die trostlos sind, wenn ihnen Menschen genommen werden, ihre Liebsten genommen werden. Wir kennen auch diese Trauer. Doch wen wir in dem Herrn wissen, um den darf die Trauer eben enden, denn da ist ja Licht und alles, wovon wir hier zu träumen wagen. Und wir sind hier einige in dieser Gemeinde, die reich an Lebensjahren sind. Bei mir könnte es noch ein bisschen dauern, könnte der eine oder die andere sagen. So unklug sollten wir nicht sein, vor allem nicht in der Nachfolge Jesu. Nichts anderes ist es, wach zu sein, wach zu bleiben, bereit zu sein. Bist du bereit? Könnte unser Herr morgen kommen? Oder dich auch abberufen, morgen schon? Nun, auch bei 62 Jahren, die ich alt sein darf, kann das morgen schon soweit sein. Deshalb sollten wir weise sein, klug sein und bedenken, dass wir sterben müssen. Und wenn diese Welt in der Frage des Todes sich im Machtbereich des Satans auffällt, wie mit einer Decke umhüllt, wie der Prophet es sagt, so sollte das für uns das Gegenteil sein. Nämlich innerlich in einer Vorbereitung, einmal, wenn schon bald, in die Heimat zu gehen. Vor dem Abendmahl nannte ich schon dieses Wort aus Jesaja 25. Das ist also der Text für jetzt, Jesaja 25, die Verse 6 bis 9, wenn ihr es aufschlagen möchtet. Ich lese es uns in meiner guten alten Zürcher Übersetzung. Und da heißt es: Und rüsten wird auf diesem Berge der Herr, der Herrscharen, allen Völkern ein Mahl von Speisen, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und vernichten wird er auf diesem Berge die Hülle, von der alle Nationen umhüllt sind, und die Decke, die über alle Völker gedeckt ist. Vernichten wird er den Tod auf ewig. Und abwischen wird Gott, der Herr, die Tränen von jedem Antlitz und die Schmach seines Volkes von der ganzen Erde hinwegnehmen. Denn der Herr hat es gesagt. An jenem Tage wird man sprechen: Siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns frohlocken und fröhlich sein ob seiner Hilfe. Ach Herr, so ist es. Wir sind voller Freude, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht zeigen, aber dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir das Leben haben in dir, das lässt uns jubeln. Du bist das Leben, du bist die Wahrheit, du bist der Weg zum Vater zurück. Segne uns nun dein Wort. Amen. Schwester, auch wenn unser Leben hier, wie es uns der Psalmist sagt, wenn es hochkommt, 80 Jahre währt, so ist das eigentlich nur der Vorhof. Es ist nur der Vorhof zu diesem riesigen Schloss der Ewigkeit, bis dann alles einmal neu gemacht wird von dem Herrn der Herrlichkeit. Und deshalb ist es für die Kinder Gottes nötig, in jedem Jahr unseres Lebens hier den Blick in die Ewigkeit nicht zum Beiwerk werden zu lassen. Beschäftigen wir uns zu wenig mit dem, was da kommt? Da hinten steht schon eine ganze Weile ein kleines Büchlein mit dem Titel »Sei bereit für die Ewigkeit«. Manchmal frage ich mich dann so, na, hat es mal jemand in die Hand genommen? Interessiert das jemanden? Es gibt ja diese Schaubilder, die man immer sehen kann, vor allem wenn es so um Meinungsumfragen geht. Das sieht immer aus wie so ein Käsekuchen, finde ich. Also es ist so ein Kreis, das habt ihr sicherlich schon gesehen, bei Wahlen und bei Meinungsumfragen. 30% dieses Kuchenstück, 40% dieses und der Rest teilt sich so und so auf. Das kennt ihr sicher alle. Wenn wir das auf das Leben in Ewigkeit betrachten könnten, wie würde dann das aussehen? Das lässt sich gar nicht darstellen. Also 80 Jahre Leben hier auf Erden wären dann wie viel? 1%, 0,5%? Der Kuchen wäre viel zu klein dafür. Und wenn es sich darstellen ließe, würden wir betroffen schauen, wie winzig das Leben hier ausschauen würde, der Ewigkeit gegenüber, die wir einmal beleben, die wir einmal bewohnen werden. Also gäbe es so ein Schaubild, was nicht möglich sein wird, wäre das Leben hier nicht mehr darstellbar. So unbedeutend wäre es im Vergleich zur Ewigkeit. Wir gehen auf die Ewigkeit zu, wir sind schon ein Teil der Ewigkeit und ich sage nun einfach mal so, wir sind wahrscheinlich alle viel zu wenig damit befasst. Vielleicht rennt ihr nachher schnell, um euch das Büchlein da hinten anzuschauen oder was auch immer, das wäre gut, oder eure Literatur, die ihr zu Hause habt, über die Ewigkeit euch anzuschauen, das ist gut, das ist gut. Aber es geht um mehr. Es geht, wie so oft in der Nachfolge, um eine Haltung, eine innere Haltung. Es werden einmal alle Tränen abgewischt. Sie werden einmal abgewischt sein. Und es wird auch nicht irgendwie so ein bisschen was abgewischt oder von irgendjemandem abgewischt. Nein, Vers 8. Vernichten wird er den Tod auf ewig und abwischen wird Gott, der Herr, die Tränen von jedem Antlitz. Geschwister, wenn wir hier Tränen abwischen oder abgewischt bekommen, so sind doch die Trauer, Wunden, der Schmerz nicht gänzlich verschwunden. Wenn aber der Herr selbst uns die Tränen von eines jeden Angesichts abwischt, ist das nichts mehr übrig. Es wird alles ausgelöscht sein, wie unsere Schuld schon jetzt ausgelöscht ist. Wir leben hier noch mit Wunden, die für eine Zeit wohl noch bleiben werden. Wir dürfen auch hier allerdings auch schon an Stellen Heilung erfahren, und das ist gut, es ist wichtig, das zu erleben, denn der Heiland will erlebt, will erfahren sein bei uns, sonst können wir davon nicht berichten. Doch selbst geheilte Wunden hinterlassen immer noch Narben, das ist uns allen nicht unbekannt. Wenn aber der Herr unseres Lebens dein und mein Gesicht abwischen wird von allen Tränen, wird es keine Spuren mehr geben, weil kein Schmerz mehr da sein wird. In der Vorbereitung las ich einen Abschnitt aus der Offenbarung, Offenbarung Vers 7, den übertitelt die Neue Genfer, die Erlösten aus allen Völkern vor dem Throne Gottes. Hört euch mal an, was da geschrieben steht. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte: Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es. Da sagte er: Diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für immer wie ein Zelt für sie, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Und dieses Abwischen ist das des Herrn, unseres Gottes, dem wir gehören. Ja, wenn wir klein waren und die Mama kam und hat uns die Tränen abgewischt, wenn wir mit dem Rad gestürzt waren oder mit dem Roller, das war natürlich was anderes, wenn sie das gemacht hat, als wenn ich mir selber die Nase abgeputzt habe. Aber wenn der Herr des Lebens das sein wird, dann wird alles Leid ein Ende haben. Das ist der Himmel. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird, und das ist mit das Wichtigste, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dort vor dem Throne, im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Wie viel fallen euch ein? Mir viele. Und das ist das Wichtigste, Geschwister. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Jesus allein. Warum Jesus allein? Er ist allein der Grund dafür, dass wir überhaupt einmal dort sein dürfen. Darum ist das Abendmahl, das hier noch an der Seite steht, nicht irgend so ein Ritual, was wir durchziehen. Es zeigt uns immer wieder, wer der Grund allein für das wurde, was wir einmal sehen werden, wenn wir zur oberen Schar hinzugetan werden. Jesus allein. Der Name über allen Namen. Vers 9 unseres Predigtwortes aus Jesaja 25, jetzt mal in der Hoffnung für alle. An jenem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Erlaubt mir, das nochmal von Luther vorzulesen. Es ist wunderbar, wie Luther das auch übersetzt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Und mir gefällt auch besonders, Luther hat ja immer diese Überschriften und auch die Dinge, die fett gedruckt sind. Dieser Abschnitt, aus dem das hier vorgetragen ist, übertitelt Luther mit das große Freudenmahl. Willst du dir das merken? Das große Freudenmahl, das wartet auf uns. Denn ihr Lieben, es ist das Lamm, das Vollkommene, das da vor dem Thron steht und auf uns wartet. Es leitet uns zu den Wasserquellen des Lebens in Ewigkeit. Und dann wird der Herr alle Tränen von unseren Augen wischen. Amen. Lasst uns noch mal eine Zeit der Stille haben. Ihr könnt gerne auch hörbar beten. Ich schließe gerne ab.